Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Beim letzten Mal haben wir gelesen und gehört, was dem Volk des Südreiches Juda alles blühen wird, wenn es nicht doch noch zu Gott umkehrt. Dem Volk geht es aber verhältnismäßig gut, jedenfalls noch, und so stößt die Botschaft des Propheten Jeremia auf taube Ohren. Die babylonische Gefangenschaft droht. Was Gott durch Jeremia dadurch zu sagen hat, das erfahren Sie in den kommenden Minuten. Das Kapitel 25 im Jeremia-Buch befasst sich mit einer Prophezeiung, die Jeremia bereits 17 oder 18 Jahre vor der Prophezeiung des vorangegangenen Kapitels erhalten hatte. Das heißt, dass die Ereignisse im Buch Jeremia nicht immer in chronologischer Reihenfolge angeordnet sind. Josias Sohn Jojakim saß auf dem Thron. Er unterschied sich von seinem gottesfürchtigen Vater wie die Nacht vom Tag. Das zweite Buch der Könige schreibt in Kapitel 24, Vers 4 über ihn: Er erfüllte Jerusalem mit unschuldigem Blut. Das wollte der Herr nicht vergeben. In unserem Bibeltext, also in Jeremia 25, Vers 4, lesen wir folgende scharfe Anklage, die Jeremia gegen das Volk von Juda vorbringt. Und der Herr hat zu euch immer wieder alle seine Knechte, die Propheten, gesandt. Aber ihr habt nie hören wollen und eure Ohren mir nicht zugekehrt und mir nicht gehorcht. Weil Gottes Wort bei ihnen auf taube Ohren stößt, wird ihr Land von Babel bzw. Babylon erobert werden. Wir lesen in Vers 9: Siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dies Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Bild des Entsetzens und zum Spott und zur ewigen Wüste machen. Gott bezeichnet hier den babylonischen König Nebukadnezar als seinen Knecht. An dieser Stelle bedeutet das lediglich, dass er von Gott als Werkzeug für sein Strafgericht eingesetzt wird. Manche Leute fragen sich, warum das Land Israel heute noch immer kein Land ist, in dem Milch und Honig fließt. Vielmehr leidet Israel unter chronischem Wassermangel. Nun, Gott sprach davon, dass er es zu einer Wüste machen würde. Er wollte meines Erachtens die Welt wissen lassen, dass er nicht nur das Volk verurteilte, sondern auch das Land. Es gibt ein Gottesurteil über dieses Land, genauso wie es den Fluch der Sünde über die ganze Erde gibt. Die Erde kann das nicht produzieren, wozu sie eigentlich fähig wäre, weil der Fluch der Sünde auf ihr liegt. In Vers 10 lesen wir, wie es dem Volk ergehen wird. Gottes Ankündigung durch Jeremia lautet: Und ich will wegnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe. Gott wird also allem Jubel und aller Freude ein Ende setzen. Es wird auch keine fröhliche Hochzeitsfeiern mehr geben. Selbst alltägliche Geräusche wie das der Kornmühlen in den Häusern werden nicht mehr zu hören sein. Auch die Abende zu Hause werden die Menschen nicht länger genießen können, weil die Öllampen aus Mangel an Öl verlöschen. Weiter heißt es in Vers 11, sodass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Wenn Gott sich mit dem Volk Israel befasst, dann tut er dies sozusagen mit einem Kalender. Was die Geschichte des Volkes Israel angeht, macht er dazu eindeutige zeitliche Angaben. Anders, wenn Gott sich mit der christlichen Gemeinde befasst. Dazu gibt es keine solchen zeitlichen Angaben. Aus diesem Grund können wir nicht sagen, wann der Herr Jesus wiederkommen wird. Wir haben noch nicht einmal das Recht zu behaupten, dass er schon bald wiederkommen wird. Uns wurde der Zeitpunkt seiner Wiederkehr nicht bekannt gegeben. In Vers 11 haben wir eben gehört, das Volk Juda und die anderen Völker, die in die Gewalt Babylons gelangen, sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Die 70-jährige Zeitspanne ist von großer Bedeutung. Denn als die Israeliten kurz vor dem Einzug ins verheißene Land standen, erklärte der Herr ihnen, dass jedes siebte Jahr ein Sabbatjahr sein sollte, in dem der Boden brach liegen sollte. Gott hatte also nicht nur großen Segen verheißen für den Fall, dass sein Wort befolgt wird, sondern er warnte auch vor seinem Urteil, falls es nicht befolgt werden würde. Ja, wenn das Volk entgegen seinen Vorschriften handelt, würde er sich gegen sie wenden. Interessant ist die Tatsache, dass Gott ihren Ungehorsam damals bereits vorhersah. Ich zitiere aus dem dritten Buch Mose. Alsdann wird das Land seine Sabbate nachholen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate nachholen. Solange es wüst liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte, als ihr es solltet ruhen lassen, während ihr darin wohntet. Durch Jeremia teilt Gott nun den Israeliten mit, dass sie 70 Jahre lang in einem fremden Land leben werden, im babylonischen Exil, während ihr Land sich erholt. Erst wenn diese Sabbatjahre ausgeglichen sind, wird er Israel gestatten, wieder in sein Land zurückzukehren. Hören wir uns nun an, was Jeremia in Vers 12 unseres Bibeltextes verkündet. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen. Zur Zeit Jeremias war dies eine Prophetie. Jetzt ist es längst Geschichte. Gott hat es geschehen lassen. Zu dem Zeitpunkt, als Jeremia diese Prophezeiungen erhielt, hatte Nebukadnezar Jojachin mit all seinen Adligen, Soldaten und Handwerkern schon nach Babylon verschleppt. Diejenigen, die unter Zedekia in Juda verblieben, wurden gezwungen, Tributzahlungen, also eine Art Steuern, an Babylon abzuführen. Alle Könige nach Josia waren so, dass sie nicht mehr Gottes Wohlgefallen fanden. Und Jeremia verkündete ein endgültiges Urteil. Nebukadnezar würde wiederkommen, um Jerusalem zu zerstören und alle, bis auf einen kleinen Rest, in die Gefangenschaft zu verschleppen. Jeremia hat dem Volk erklärt, dass die Gefangenschaft auf jeden Fall 70 Jahre andauern würde. Diese Aussage schließt seine Prophezeiung aber noch nicht ab. An dieser Stelle malt Jeremia den Menschen ein Bild vor Augen. Es geht um einen Weinbecher, der sozusagen angefüllt ist mit dem Zorn Gottes. Diese Illustration haben mehrere Propheten verwendet. Sie alle sprachen von der Sünde des Menschen, der weiterhin in Rebellion gegen Gott lebt. Jeremia berichtet in unserem Bibeltext ab Vers 15, »Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Und ich nahm den Becher aus des Herrn Hand und ließ daraus trinken alle Völker, zu denen mich der Herr sandte.« Soweit die Verse 15 bis 17. Gleich anschließend führt Jeremia die Völker im Einzelnen auf. Nämlich Jerusalem, die Städte Judas, ihre Könige und Fürsten, dass sie wüst und zerstört liegen und ein Spott und Fluch sein sollten, wie es denn heutigen Tages steht. Zuerst werden natürlich Jerusalem und die Städte Judas mit ihren Königen und Fürsten erwähnt. Obwohl sich diese Prophezeiung speziell auf die Sünde Israels bezieht, beschränkt sie sich nicht auf Gottes eigenes Volk. Alle Völker der Erde sind schuldig. So wie ein Becher Wein voll wird, so wird auch der Zorn Gottes voll werden. Nach Israel erwähnt Jeremia in Vers 19 Ägypten. Auch den Pharao, den König von Ägypten, mit seinen Großen und mit seinen Fürsten, mit seinem ganzen großen Volk. Anschließend erwähnt er Uz und das Land der Philister, Aschkelon, Ekron, Aschdod, Edom, Moab, Ammon, Tyrus, Sidon und, Vers 22, die Könige auf den Inseln jenseits des Meeres. Sie alle werden den Weinbecher des Zornes Gottes trinken müssen. die Sünde des Menschen und seine andauernde Rebellion gegen Gott sind wie ein Weinbecher, der sich mit dem Zorn Gottes füllt. Wenn dieser voll ist, wird sich das Urteil Gottes über die Erde ergießen. Davon lesen wir in Vers 27. Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Trinkt, dass ihr trunken werdet, und speit, dass ihr niederfallt und nicht aufstehen könnt vor dem Schwert, das ich unter euch schicken will. Gott zwingt sie also dazu, aus diesem Becher zu trinken. Dieser ist natürlich das Urteil Gottes. Alle Völker des Nahen Ostens und darüber hinaus sollen von Gott verurteilt werden, weil sie sich so weit von ihm entfernt haben. Diese Aussage verdeutlicht die Tatsache, dass alle Völker der Welt vor Gott verantwortlich sind. Wir lesen in Vers 30, »Und du sollst ihnen alle diese Worte weissagen und zu ihnen sprechen. Der Herr wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Fluren hin. Wie einer, der die Kälte tritt, wird er seinen Ruf erschallen lassen über alle Bewohner der Erde hin.« Das Urteil wird also nicht nur über Israel hereinbrechen. Babel bzw. Babylon wird Gottes Urteilsvollstrecker sein. Wir wissen aus der Geschichte, dass Babylon die erste Großmacht der Welt war, die alle Völker der zivilisierten Welt der damaligen Zeit unterwarf. Wie dieses Urteil aussah, lesen wir in Vers 32. So spricht der Herr Zebaoth: Siehe, es wird eine Plage kommen von einem Volk zum anderen. Und ein großes Wetter wird sich erheben von den Enden der Erde. Dieser Vers beschreibt die ungeheuerliche Mobilität Nebukadnezars, des Königs von Babel. Er fiel mit seinen Truppen über die zivilisierte Welt seiner Zeit her und unterwarf sogar Ägypten und Tyrus, zwei andere große Mächte. Die Verse, die dieses Kapitel abschließen, vermitteln uns eine anschauliche Beschreibung des Tages des Zornes Gottes über die Völker und ihre Hirten oder Könige. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass Jeremia in einem vorherigen Kapitel den Auftrag bekam, im Tor des Hauses des Herrn zu stehen, um das Volk anzusprechen. An dieser Stelle nun wird ihm geboten, im Vorhof des Tempels zu stehen. Wir lesen in Jeremia 26, Vers 2, »So spricht der Herr, tritt in den Vorhof am Hause des Herrn und predige denen, die aus allen Städten Judas hereinkommen, um anzubeten im Hause des Herrn, alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen, und tu nichts davon weg.« Diese Botschaft hatte Jeremia schon zur Zeit Jojakims verkündet. Hier wiederholt er sie, aber mittlerweile sitzt Zedekia auf dem Thron. Die Kapitel 26 bis 30 sind somit eine Aufzeichnung der Botschaft, die Gottes letzte Worte an diese Menschen enthält, bevor sie in die Gefangenschaft verschleppt werden. Ich vermute, dass die Menschen zu dieser Zeit immer noch wie gewohnt zum Tempel gingen. Äußerlich nahmen sie am Gottesdienst teil. Dem Land ging es zu dieser Zeit wirtschaftlich gut. Es scheint sich keiner beschwert zu haben. Manche glaubten vielleicht, dass Gott sich diese Prophezeiungen ausgedacht hatte, als er eines Morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden war. In Wirklichkeit hatten sich die Menschen aber weit von Gott entfernt, und das Land war voll von fürchterlicher Sünde. Jeremia sollte diese Umstände weiterhin anprangern. Wir lesen in Vers 3, ob sie vielleicht hören wollen und sich bekehren, ein jeder von seinem bösen Wege, damit mich auch reuen könne das Übel, das ich gedenke, ihnen anzutun, um ihrer bösen Taten willen. Damit mich auch reuen könne das Übel. Wenn Gott etwas reut, dann bedeutet das nicht, dass er seine Einstellung geändert hat, sondern er will damit sagen, dass die Menschen sich verändert haben. Wenn die Menschen sich zum Guten verändern, wird er sie nicht verurteilen. Nein, er wird sie segnen. Gottes Einstellung aber ändert sich nicht. Es ist nun mal eine Tatsache, dass Gott Sünde immer strafen wird. Aber dem Sünder, der zu ihm kommt, wird er immer vergeben. Das wird sich nie ändern. Wenn ein Sünder, der unter dem Urteil Gottes stand, sich zu Gott bekehrt und gesegnet und errettet wird, dann erscheint es so, als ob Gott einen Sinneswandel gehabt hätte. In Wirklichkeit hatte aber der Sünder einen Sinneswandel. Gott sagt seinem Volk, dass er es nicht zerstören, nicht verurteilen wird, wenn es sich nur zu ihm wenden würde. Dies kommt in den Versen 4 bis 6 zum Ausdruck. An Jeremia gerichtet heißt es dort: Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr: Werdet ihr mir nicht gehorchen und nicht nach meinem Gesetz wandeln, das ich euch vorgelegt habe, und nicht hören auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, die ich immer wieder zu euch sende, und auf die ihr doch nicht hören wollt? So will ich's mit diesem Hause machen wie mit Silo, und diese Stadt zum Fluchwort für alle Völker auf Erden machen. Die Formulierung, so will ich's mit diesem Hause machen wie mit Silo, bedeutet nichts anderes, als dass es unter den gegebenen Umständen zerstört werden soll. Weiter heißt es, dann will ich diese Stadt zum Fluchwort für alle Völker auf Erden machen. Das bezieht sich auf Jerusalem. Diese Stadt war für die Welt schon immer eine schwere Last, und sie ist es auch heute noch. Gott hat angekündigt, dass er die Stadt zu einem Fluchwort für alle Völker machen würde. Und das hat er offensichtlich wahrgemacht. Doch das Volk hat seine Botschaft anscheinend in den falschen Hals bekommen. Wir lesen in Vers 8: Und als Jeremia nun alles gesagt hatte, was ihm der Herr befohlen hatte, allem Volk zu sagen, ergriffen ihn die Priester, Propheten und das ganze Volk und sprachen: Du musst sterben. Die Lage wird immer schlimmer. Die Menschen haben die Botschaft Gottes, die er durch Jeremia verkündet hatte, abgelehnt. Und jetzt wollen sie Jeremia sogar umbringen. Es wird an dieser Stelle etwas kompliziert, da dieser Abschnitt von drei verschiedenen Gruppen redet. Von den Oberen, von den Priestern und Propheten und vom Volk. In Vers 11 lesen wir: Und die Priester und Propheten sprachen vor den Oberen und allem Volk: Dieser Mann ist des Todes schuldig, denn er hat geweissagt gegen diese Stadt, wie ihr mit eigenen Ohren gehört habt. Die Priester und Propheten waren sich einig. Sie hatten Jeremia schon von vornherein zum Tode verurteilt. Durch nichts wollten sie sich davon abbringen lassen. Die Oberen hatten aber entschieden, es sei besser, Jeremia anzuhören. Und das Volk, das bis dahin auf der Seite der Priester und Propheten stand, schloss sich nun den Oberen an. In den Versen 12 und 13 lesen wir, was Jeremia zu sagen hatte. Aber Jeremia sprach zu allen Oberen und zu allem Volk: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dies alles, was ihr gehört habt, weissagen sollte gegen dies Haus und gegen diese Stadt. So bessert nun eure Wege und euer Tun und gehorcht der Stimme des Herrn, eures Gottes, dann wird den Herrn auch gereuen das Übel, das er gegen euch geredet hat. Jeremia sagte ihnen klipp und klar, warum Gott ihnen mit Strafe drohte. Wir sollten uns allerdings klar machen, dass Jeremias Prophezeiung der Zerstörung der Stadt und des Tempels als Gotteslästerung galt. Das machte ihn zu einem Ketzer. Die falschen Propheten sagten, dass Gott es niemals zulassen würde, dass der Tempel zerstört wird. Denn er war schließlich sein Tempel und Jerusalem war seine Stadt. Gott würde so etwas ganz gewiss nicht zulassen. Jeremia aber sagte: Ihr liegt komplett falsch. Ihr trennt die Religion von der Moral. Dieses Problem besteht unter vielen Menschen, die einen fundamentalistischen Glauben haben. Sie machen das Wort Gottes fast zu einem Fetisch. Ich glaube eigentlich kaum, dass es jemanden gibt, der die Glaubenslehren Gottes fundamentaler auslegt als ich. Ja, es gibt Menschen, die meinen, ich wäre ein altbackener Feuer- und Schwefelprediger, der anderen mit der Hölle droht. Ich möchte aber behaupten, dass es komplett falsch ist, die Moral vom Glauben zu trennen. Es gibt Leute, die Religion und Gottes Wort zu einer Art Glücksbringer machen. Sie meinen, Gott könnte ihnen nichts anhaben, wenn er Rechenschaft von ihnen fordert. Doch das halte ich für einen Irrtum. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Soldaten, der ein kleines Neues Testament in seiner Hemdtasche trug. Eine Kugel traf das Buch in seiner Hemdtasche, was ihm das Leben rettete. Nun, das Buch hat die Kugel nicht deshalb aufgehalten, weil es das Neue Testament war. Jedes andere Buch hätte ihn ebenso geschützt. Es ist schlicht und ergreifend töricht, das Wort Gottes zu einer Art Fetisch zu machen. Liebe Hörer, wir können unsere Lebensweise nicht von den Lehren des Wortes Gottes trennen und trotzdem seinen Segen erwarten. Aber das genau haben zur Zeit Jeremias die falschen Propheten getan. Heute sagen viele Menschen, weil ich bibeltreu in Glaubensfragen bin, kann mir nichts Schlimmes passieren. Nun, Ihnen und mir kann sehr wohl etwas Schlimmes passieren. Wenn wir uns von Gott entfernen, wird er uns richten. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es hochinteressant ist, dass die Priester und die falschen Propheten, also die religiösen Vertreter jener Zeit, keineswegs vorhatten, ihre Einstellung bezüglich ihres Todesurteils über Jeremia zu ändern. Die Oberen dagegen änderten ihre Einstellung, und dies rettete Jeremia das Leben. Die Oberen waren bereit, ihn anzuhören. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass eine geistliche Autorität, die ihren moralischen Kompass verloren hat, oft viel böser ist als eine weltliche Autorität, die ihren moralischen Kompass verloren hat. Wenn eine weltliche Autorität, beispielsweise ein Politiker, gewissenlos handelt, dann ist das natürlich schlecht. Wenn aber eine geistliche Autorität unredlich wird, ist das viel schlimmer. Sie werden sich erinnern, dass es die Priester waren, die Jesus zum Tod am Kreuz verurteilten. Es war die religiöse Elite, die darauf bestand, dass er sterben musste. Sie hatten das Volk dazu gebracht, kreuzigt ihn zu rufen. Auch zur Zeit Jeremias waren es die religiösen Anführer, die beschlossen, dass er sterben müsse. Hier offenbart sich ein weiterer Trugschluss. Es gibt das lateinische Sprichwort Vox Populi, Vox Dei. Das heißt auf Deutsch, Volkesstimme ist Gottes Stimme. Es gibt viele Menschen, die das glauben. Sie halten die öffentliche Meinung für die letzte Autorität. Die Masse der Leute ist allerdings ein launischer Mob, der einer Persönlichkeit nach der anderen nachfolgt. Sie werden einen Menschen in ein Amt wählen, wenn er nur eine gewisse Ausstrahlung hat, obwohl er möglicherweise der dümmste Mensch auf Erden ist und ein lasterhaftes Leben führt. Die Stimme des Volkes ist also die absolut schlechteste Basis der Autorität. Ich danke Gott, dass er es nicht zulassen wird, dass die Welt den Herrn Jesus in ein Amt wählen können wird. Denn wenn Gott es einer Wahl überlassen würde, würde der Herr Jesus niemals sein Reich antreten können. Ich freue mich, dass Gott derjenige ist, der den Herrn Jesus auf die Erde zurücksenden wird, um die Rebellion gegen ihn zu beenden. Zurück in die Zeit Jeremias. Während dieser letzten unruhigen Tage des Südreiches Juda sagte Gott, dass das Volk falsch liegt, dass die Oberen falsch liegen, dass die Priester falsch liegen und dass die Propheten falsch liegen. Und sogar Jeremia ist seiner selbst nicht ganz sicher. Er weiß nur, dass er das Wort Gottes verkündet. Das Wort Gottes ist die einzige und endgültige Autorität. Heute hören einige Menschen lieber auf die Sternzeichen und auf Horoskope. Und es gibt auch Christen, oftmals Pastoren und andere Menschen in Führungspositionen, die sich selbst für die endgültige Autorität halten. Ich habe das Buch Jeremia zu schätzen gelernt. Denn es hilft mir zu erkennen, dass ich so vieles im Wort Gottes noch nicht verstehe. Und je länger und intensiver ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, desto intensiver wird mir meine eigene Unkenntnis vor Augen gehalten. Es beunruhigt mich, dass so viele Menschen der Meinung sind, alles zu wissen und die sich selbst für die letztendliche Autorität halten. Der griechische Philosoph Sokrates soll einmal gesagt haben, dass er der weiseste Mann von ganz Athen sei. Als man ihn dann fragte, wie er zu einer solchen Behauptung käme, antwortete er, dass er deshalb der weiseste Mann sei, weil er erkannt habe, dass seine Weisheit absolut wertlos sei. Die einzige Behauptung, die ich heute aufstellen kann, ist, dass mir bewusst ist, dass ich bezüglich des Wortes Gottes unwissend bin. Ein persisches Sprichwort drückt dies so aus. Der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß, ist ein Narr. Meide ihn. Der, der nichts weiß, der aber weiß, dass er nichts weiß, ist ein Kind. Lehre ihn. Der, der etwas weiß, aber nicht weiß, dass er es weiß, der schläft. Erwecke ihn. Und der, der etwas weiß und weiß, dass er es weiß, ist weise. Folge ihm. Nun, den ersten drei Aussagen kann ich ohne weiteres zustimmen. Der letzten allerdings nicht, da ich nicht glaube, dass wir alles über Gott und sein Handeln wissen. Das entspricht auch der Haltung Jeremias. Das Einzige, was er weiß, ist das Wort Gottes. Obwohl die falschen Propheten darauf bestehen, dass nichts Schlimmes geschehen wird, glaubt Jeremia Gott und weiß somit, dass etwas geschehen wird. Ist es nicht erstaunlich? Immer wieder warnte Jeremia sein Volk vor dem, was ihm droht, wenn es nicht zu Gott umkehrt. Anscheinend aber hat das Volk seine Beziehung zu Gott an dem Wohlstand gemessen, den es genoss. Es hielt diesen für den Segen Gottes. Das Volk lag damit aber vollkommen falsch. Es wollte nur das hören, was ihm die falschen Propheten prophezeiten. Ihre wohlschmeckende Medizin war natürlich viel einfacher zu schlucken als die bitteren Pillen, die Jeremia dem Volk verabreichte. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel werden wir das Kapitel 27 erreichen. Die Rebellion des Volkes geht weiter und einer der falschen Propheten tritt dabei besonders ins Rampenlicht. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.